Jahr schon, ist in den Charts ein Lied gewesen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hat geheissen «It's just me, myself and I». Ich weiß nicht, ob das Lied auch so heisst, aber vielleicht kennt ihr das. Und der Sänger singt «It's just me, myself and I», also es bin nur ich selber und es geht nur um mich. Und dann singt er weiter «Solo ride until I die», also ich bin allein unterwegs, bis ich sterbe. Und dann singt er weiter «I don't need a hand to hold». Ich bin allein unterwegs, solo ride, ich brauche niemanden, der mir die Hände hält. Es geht um mich. Und ich glaube, viele Leute haben wie so das Gefühl, ja, ich möchte doch mein Leben selber bestimmen. Für was brauche ich Gemeinschaft? Das engt mich ja nur ein. Und dann denkt Joschik mir so ein bisschen ein Ausdruck vom Zeitgeist, wie unsere Menschheit heute tickt. It's just me, myself and I. Und dann habe ich mal ein bisschen näher darüber nachgedacht. Wir haben alle so ein Smartphone in der Tasche. Ich habe jetzt mein am Platz gelassen, aber ihr wisst, wie das aussieht. Ich habe letztens in der Zeitung gelesen, dass so ein Smartphone mehr Rechenpower hat als der erste Transporter zum Mond, also das erste Raumschiff und die Technologie am Boden. Also das heisst, mit so einem Smartphone könnte man unglaublich viele gescheite Sachen machen. Ihr könntet mit dem ein Raumschiff sozusagen steuern, das auf den Mond fliegt. Aber was machen wir eigentlich mit diesen Dingen? WhatsApp, Tinder, Facebook, Snapchat. Und was haben all die Apps gemeinsam? Ja, es geht um Gemeinschaft. Das heisst, wir sind als Menschheit technologisch so weit gekommen, dass du eigentlich einen riesen Rechenteil in deinem Hosensack hast. Und für was benutzen wir es? Ja, zum Gemeinschaft haben. Und das zeigt, Gemeinschaft ist ein unglaublich wichtiges Thema. Das ist uns Menschen unglaublich wichtig. Und in dem Text, den wir heute haben, geht es auch um Gemeinschaft. Es geht um die Gemeinschaft der ersten Christen. Und wir sehen, wie Gemeinschaft hier damals ausgesehen hat. Und wir sehen eigentlich beide Seiten. Die schöne Seite und die schlechte Seite. Und wir werden jetzt den Text noch durchgehen. Und ihr könnt ein bisschen auf den Aufbau achten. Zuerst ist so eine Gesamtbeschreibung von der Gemeinschaft. Und dann kommt ein gutes Beispiel und dann kommt ein schlechtes Beispiel. Also die Bibel zeichnet uns nicht irgend so ein Märchenbild, sondern sie zeichnet uns ein genaues Bild vom Schönen und vom Schlechten. Also the good, the bad, the ugly, hat alles drin. Und das wollen wir heute anschauen, wie sieht die Gemeinschaft aus. Und ich lese aus der Apostelgeschichte 4, Verse 32 bis 35. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Hier in diesem ersten Abschnitt wird beschrieben, wie die Gemeinschaft von den ersten Christen war. Gewisse Leute bezeichnen das ja als Kommunismus. Ich glaube, man kann das nicht als Kommunismus bezeichnen, weil das ist alles freiwillig passiert damals. Die Leute haben das freiwillig gemacht und im griechischen Text, wenn man sich das anschaut, ist auch klar, es ist nicht so, dass das jeder Einzelne gemacht hat, sondern die das wollten, haben ihre Häuser verkauft, haben das Geld vor der Apostel gelegt. Ich glaube auch nicht, dass jetzt jeder von uns alles muss verkaufen, sein Gemeindekessel tun. Wieso weiss ich das? Wenn man im Korintherbrief liest, schreibt der Paulus ganz viel über das Geld. Und er sagt, macht das nicht. Aber er schreibt nie, bringt euer ganzes Geld und bringt es zu eurem Pastor oder bringt es vor den Apostel. Das schreibt er nie. Wenn man das hätte sollen machen, dann würde das in den Briefen, die an Gemeinden gehen, stehen. Aber wir lesen hier, das ist ein Beschrieb, die Gemeinde in Jerusalem hat das ab und zu so gemacht. Und es geht hier eigentlich gar nicht so ums Verkaufen, es geht gar nicht so ums Geld, sondern es geht darum, dass sie ein Herz und eine Seele sind. Darum machen sie das. Das ist der tiefere Grund davon. Und ich glaube, wir können hier davon lernen. Das ist eine Gemeinde von mehreren tausend Leuten. Und sie sind ein Herz und eine Seele. Und ich denke, man, nur schon in meiner Familie, 5 Personen, ist es so schwierig, weil wir alle so verschieden sind. Und ich denke auch, in der Gemeinde ist es doch immer schwierig. Und auch wenn man nur 200 Leute ist, wenn man nur 100 Leute ist, denken wir doch oft so, wenn wir ehrlich sind, ist das auch mal mühsam. Die ticken so anders wie wir. Und da sagt uns Gott, nein, es ist möglich. Das ist eine Gemeinde. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt etwa 5'000 oder noch mehr Leute. Und sie sind ein Herz und eine Seele. Was heisst jetzt das, ein Herz und eine Seele? Es ist ganz spannend. Der Lukas nimmt hier eine Redewendung auf vom griechischen Philosoph Plato. Und das schreibt der Plato: Freundschaft ist eine Seele, die in zwei Körper lebt. Und genau so ist gemeint. Es ist nicht eine Seele, aber ein Geist, der in ganz vielen Körpern lebt. Es ist die tiefe Verbindung, die nur durch den Heiligen Geist möglich ist. Ein Herz und eine Seele sein. Das ist Einheit durch den Heiligen Geist. Und wir sehen hier, was für Gott eine gute Gemeinschaft ausmacht. Es ist nicht die grosse Lightshow, es ist nicht das grosse Gebäude, es ist nicht die coole Musik, das sind alles super Sachen und ich finde das wunderbar, wenn wir das haben. Aber eine gute Gemeinschaft sieht man hier daran, dass man sein Leben für andere lebt. Weil genau das macht die Gemeinde hier. Wenn wir ein Herz und eine Seele sind, eine gute Gemeinschaft, dann wird sich das hier drin zeigen, dass wir uns für andere interessieren. In der Gemeinde von Jerusalem hat das dazu geführt, dass sie ihre Sachen verkauft haben und das Geld weitergegeben haben. Eine gute Gemeinschaft, eine gute Gemeinde zeigt sich, dass der Egoismus immer wie mehr abstirbt. Und das Schöne ist, es bringt nicht nur anderen Leuten etwas, es bringt auch mir etwas, es verändert auch mehr. Wir lesen hier, und grosse Gnade war bei ihnen. Das heisst, wer für andere Menschen lebt, bekommt von Gott grosse Gnade. Du bekommst Vollmacht, wenn du dein Leben für andere Menschen einsetzt. Wir haben oft das Gefühl, ich muss irgendwie meine eigene Geistlichkeit fördern und ich muss für mich schauen, so meine Spiritualhygiene ein bisschen pflegen und so. Nein. Wenn du etwas mit Gott möchtest erleben, dann schütt dein Leben aus für andere. Dann bekommst du Vollmacht, dann bekommst du grosse Gnade. Das ist ein geistliches Gesetz. Und eigentlich auch ein Wunder. Sobald ich den Blick von mir selber wegrichte auf andere, bekomme ich die Gnade geschenkt, bekomme ich die Vollmacht. Wenn du etwas möchtest mit Gott erleben, dann schau nicht so sehr auf dich selber, schau auf die anderen. Und dann wird etwas passieren. So haben es die Jerusalemer damals erlebt. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 36. Jetzt kommt ein positives Beispiel von dieser Gemeinschaft. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Das ist jetzt so ein Einzelbeispiel. Der Barnabas, der verkauft seinen Acker und bringt das Geld in die Gemeinde. Jetzt kommt vielleicht der eine oder andere, der Barnabas, bekannt vor. Das ist der, der später mit Paulus zu tun hat. Das ist der, der später der Paulus nimmt, wo der Paulus noch bei den Aposteln ganz unbeliebt ist, weil er die Gemeinde eigentlich verfolgt hat. Zu diesem Zeitpunkt sagt der Barnabas, komm Paulus, ich nehme dich mit in die Gemeinde. Ich nehme dich unter meine Fittiche. Der Barnabas besorgt ihm ein Gemeindepraktikum in Antiochia, also in Paulus. Er setzt sich ein für ihn. Ohne den Barnabas wüssten wir nicht, was aus dem Paulus passiert wäre. Vielleicht wäre er abgelehnt worden von der Gemeinde. Der Barnabas setzt sich ein für andere Leute. Das sehen wir hier mit dem Besitz. Später in der Apostelgeschichte sehen wir das auch mit dem Rest von seinem Leben. Jemand, der für andere den Blick hat. Der Paulus war zwar der grosse Superstar dann später, oder? Muss man schon sagen. Wir haben keinen Barnabas-Brief im Neuen Testament. Von Paulus haben wir 13 Briefe. Und trotzdem ist der Barnabas so ein wichtiger Mitarbeiter Gottes. Vielleicht denkst du, ich bin einfach nicht so der Superstar. Was kann ich schon für Gott tun? Was kann ich schon für Gott machen? Ich stand nicht gerne da vorne. Ich kann auch nicht so gut musizieren. Ich kann auch nicht singen. Ich kann eigentlich nicht viel. Ich bin nicht so der Superstar-Typ. Was kann ich für Gott machen? Möchte ich dir heute sagen, das ist völlig egal. Gott kann dich so wertvoll brauchen. Genauso wie der Barnabas. Oft sind die wertvollsten Mitarbeiter die im Hintergrund einfach sich einsetzen für andere Menschen. Das ist die Lektion, die wir beim Barnabas lernen. Und jetzt Ja, das ist jetzt das positive Beispiel, das ist jetzt relativ kurz, jetzt kommt noch das Negative. Aber aus dem können wir auch ganz viel rausnehmen. Jetzt kommt noch ein schlechtes Beispiel für die Gemeinschaft. Die Geschichte von Hananias und von der Saphira. Und ich möchte dir vorlesen, es sind 11 Verse, vielleicht kennen Sie sie schon, aber es ist wirklich interessant, darum genau zuhören, die Einzelheiten. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Saphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Apostel zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du auch nicht, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich nach einer Weile, etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden und ihm vor die Füße und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihren Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Also ein Ehepaar aus dieser Urgemeinde hat den Acker verkauft und sagt, eigentlich wirtschaftlich gut gedacht, ja, wir geben aber nicht alles. Dann haben wir das Beste von beiden Welten. Wir geben nur einen Teil, dann stehen wir bei der Gemeinde gut da. Wenn es uns mal schlecht geht, dann muss die ja einspringen, weil wir ja ihnen etwas gespendet haben. Und behalten aber noch einen Teil, falls die Gemeinde mal den Bach abgeht, dann haben wir immer noch etwas auf der Seite. Wirtschaftlich schlau denkt. Und der Text sagt ganz klar, sie haben es beide gewusst. Sie sind beide involviert gewesen. Und dann gehen sie zum Petrus. Und lustig ist ja, der erkennt das sofort. Der erkennt die Lüge sofort. Wahrscheinlich passiert da etwas Übernatürliches, dass der Petrus wie das von Gott offenbart bekommt. Und der Petrus fragt, ist das wirklich so? Und der Hananias und Saphira beide sagen, das ist das ganze Geld. Sie lügen ihn an. Und der Petrus sagt, ihr habt nicht mehr angelogen, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Und das Gerichtswort hier ist unglaublich hart. Es ist unglaublich hart, weil es hier ans Innerste der Gemeinde geht. Ich habe vorhin gesagt, die Gemeinschaft entsteht durch den Heiligen Geist. Die Einheit ist nur möglich durch den Heiligen Geist. Und dort, wo der Heilige Geist belogen wird oder gelästert wird, dort ist Jesus unglaublich hart. Weil ohne Heiligen Geist können wir als Gemeinde nichts tun. Wir haben keine Kraft. Wir sind wie irgendein anderer Club. Der Heilige Geist macht den Unterschied. Und der Hananias und Saphira stellen ihn auf die Probe. Ja, kann ich da anlügen, den Heiligen Geist? Nein, kann man nicht. Und der Saphira passiert genau das Gleiche wie ihrem Mann. Sie stirbt. Und das Wichtige ist nicht, sie sterben nicht. Das Wichtige ist, dass sie nicht sterben, weil sie nicht alles Geld gegeben haben. Sie sterben, weil sie gelogen haben. Sie hätten einen Teil von dem Geld behalten können. Aber das Schlimme ist, dass sie gelogen haben. Sie haben die Einheit zerstört. Sie werden begraben von den anderen Christen und wir bleiben so ein bisschen zurück mit einem grossen Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich so einen Text lese, dann denke ich einfach, was ist jetzt mit dem gnädigen Gott? Wir hören das doch so oft. Gott ist Liebe und wir finden das toll, wenn wir das hören. Und es ist ja auch so. Aber was ist jetzt da? Was ist mit dieser Geschichte? Wieso erlebt Hananias den gnädigen Gott nicht und Sapphira auch nicht? Hananias, und das ist das Zynische daran, heisst sogar, Gott ist gnädig. Was, wo ist jetzt der gnädige Gott beim Hananias? Gewisse Leute sagen ja, an so einen Gott kann ich nicht glauben. An so einen Gott, der so zornig ist, der so hart kann richten, an so einen Gott, das will ich nicht glauben. Und dann sage ich, ja, das kannst du schon sagen. Das ändert aber nicht an der Realität. Wir haben die Geschichte in der Bibel. Das ist wie wenn ich sage, okay, ich esse mega gerne Salami. Ich esse mega gerne Salami, aber ich möchte nicht, dass es ungesund ist. Weil wir wissen ja, das ist nicht so das Gesündeste, was man essen kann. Die weißen Pünktchen der Salami, das ist eigentlich nur Fett. Ich bin kein Ernährungsberater, aber Fett ist nicht so das, was ihr wollt. Nur da, ja, das ist jetzt nicht ernährungstechnisch das Beste. Jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte mega viel Salami essen. Ich sage einfach, ich möchte nicht glauben, dass das alles Fett ist, die weißen Punkte in der Salami. Ich glaube, das sind ganz viele wertvolle Vitamine. Das weiße Pünktchen ist Vitamin A und das ist Vitamin C und das ist Vitamin D. Und da esse ich ganz viel Salami. Ja, das ändert nichts daran, dass es ungesund ist, oder? Also nein, Salami ist schon gesund, schon gut, aber nicht zu viel. Aber das, die Tatsache, dass ich sage, das ist gesund, das ändert nicht daran, dass Salami einen grossen Teil an Fett hat. Und ich glaube, genau gleich ist es mit Gott. Wir können jetzt sagen, hey, ich will nicht so einen Gott. Wir können dann sagen, ja, die Seite, die risse ich aus meiner Bibel raus, vielleicht, wenn wir ein bisschen radikaler sind. An so einen Gott möchte ich nicht glauben. Aber es ändert nichts daran, dass Gott so ist. Und jetzt ist die Frage, ja, wie bekomme ich jetzt das zusammen? Okay, Gott ist Liebe, das steht auch in der Bibel, 1. Johannes 4. Und die Geschichte steht auch in der Bibel. Und ich, wenn du einigermaßen ernsthaft das möchtest ernst nehmen, dann stehst du vor einem Problem, dann musst du das irgendwie zusammenbekommen. Und jetzt ist also die Frage, okay, ich möchte an den Gott glauben, wenn er wirklich ist. Wie bekomme ich die zwei Sachen zusammen? Es ist nämlich beides. Liebe und Zorn und Gerechtigkeit. Gewisse Leute sagen dann, ja, okay, wir haben die zwei Seiten. Sagen wir mal die helle Seite von der Macht und die dunkle Seite von Gott. Es ist so wie eine Medaille. Es ist so wie eine Münze. Die eine Seite ist die Liebe. Und die andere Seite, das ist die feurige Hölle, das ist der Zorn. Das ist, wie der Johannes der Täufer sagt, das ist die Axt, die am Baum geleitet ist, wo dann nachher alles verbrennt wird. Das ist die andere Seite von Gott. Das ist eine Erklärung, das gibt auf eine Art noch Sinn. Aber das Problem, das ich mit dieser Erklärung habe, ist, du kannst immer nur eine Seite anschauen. Oder? Hast du noch nie eine Münze von zwei Seiten gesehen, gleichzeitig? Fünf lieber. Du siehst entweder den Teller oder du siehst 5 Franken, oder? Und das ist das Problem mit dieser Erklärung. Denn wäre Gott einmal liebevoll und einmal zornig. Aber Gott ist nicht einmal so, dann wüsstest du schon nie, wo du dran wärst, oder? Dann wäre es wie ein Münzwurf, wenn der Bett ist. Münzwurf, welche Seite ist oben? Die liebevolle oder die zornige? Und so ist Gott nicht. Gott ist total liebevoll und Gott ist total gerecht. Ja, wie bekommen wir es denn zusammen? Kannst du nicht rot sein und blau sein gleichzeitig? Entweder bist du rot oder blau oder du bist eine Mischung, oder? Was ist rot und blau? Ich bin mega schlecht mit diesen Farbmischungen. Violett. Wie geht denn das bei Gott zusammen? Ja. Ich hätte jetzt irgendwie orange sagen wollen. Farben ist nicht so mein Ding. Aber wie Gott geht das zusammen? Ganz gerecht sein und ganz liebevoll sein. Wie geht das zusammen? Ich glaube, es gibt einen Ort, wo man das sieht, und das ist das Kreuz. Am Kreuz von Golgatha passiert genau das. Das zeigt Gott, wie das geht. Liebevoll und gerecht sein. Was passiert am Kreuz? Am Kreuz zeigt Gott den ganzen Zorn, den er hat. Der totale Zorn über alle Sünden. Jesus Christus schreit am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus ist Gottes Sohn und wird von seinem eigenen Vater verloren. Das ist etwas vom Schlimmsten. Denn die Kreuzigung, das wissen wir wahrscheinlich, das ist die schlimmste Todesstrafe, die es je gegeben hat. Man stirbt auf unglaublich strapaziöse Art und Weise. Am Kreuz erleben wir den Zorn Gottes. Und zwar auf die brutalste Art, wie es noch geht. Dort sagt Gott, die Sünde dieser Welt, die wird so hart bestraft, wie es noch geht, weil ich ein gerechter Gott bin. Weil die Sünde bestraft werden muss. Da sehen wir die Gerechtigkeit am Kreuz. Dass Gott die Sünde aus der Welt schafft. Und wir sehen die andere Seite von Gott. Auch am gleichen Ort. Wenn du das Kreuz anschaust, siehst du die grösste Liebe, die ein Mensch haben kann. Für andere Menschen zu sterben. Dass jemand, Gott selber, der Sohn Gottes, der auch Gott ist, sein Leben anlegt für uns. Und sagt, ich zahle den Preis für den, sorry für das Wort, Bullshit, wo die Menschheit gemacht hat. Ich müsste nicht. Ich, bei Gott, ich hätte im Himmel bleiben können. Ich hätte irgendeinen anderen Mensch gerechtfertigterweise an das Kreuz hängen lassen. Aber nein, ich liebe die Menschheit und darum gehe ich stellvertretend an das Kreuz. Zorn und Liebe an einem Ort. Und wir Menschen dürfen das annehmen. Damit Gott möchte unterwegs sein, ich kann sagen, Jesus Christus, ich möchte das, was du gemacht hast, annehmen. Ich möchte an dich glauben. Vergib mir meine Sünden und Jesus vergibt uns. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Text. Das ist eben genau das, was Hananias und Sapphira nicht verstanden haben. Dass es Gnade ist. Dass Jesus Christus den Zorn und Reit hat für sie. Sie haben das Gefühl gehabt, sie müssen es selber erreichen. Sie müssen durch äußere Taten, durch irgendwie etwas, wo sie bei den Menschen gut durchstehen, sich die Gerechtigkeit verdienen. Sie haben das Evangelium nicht begriffen. Sie haben das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, nicht gecheckt. Sie haben sich quasi die Erlösung erkaufen. Und darum ist der Zorn Gottes auf sie gekommen. Und nicht am Kreuz zu bleiben. Wer das Kreuz nicht begrifft, wer nicht begrifft, dass der Zorn Gottes eigentlich schon zahlt ist, dann ladet sich der Zorn Gottes selber auf. Was hat das mit Gemeinschaft zu tun? Was die beiden machen, ist nicht nur, dass sie das Evangelium nicht verstehen, sondern sie greifen die Gemeinschaft an. Wir haben es gelesen, die haben den Heiligen Geist belogen. Die haben nicht nur Menschen belogen, den Heiligen Geist. Und die erste Lektion, die wir lernen können, ist einmal, als Gemeinde werden wir immer angegriffen. Von außen, das wissen wir, aber auch von innen. Und mit dem sollten wir rechnen. Und dann ist aber noch etwas. Die Gemeinschaft wird angegriffen. In erster Linie denken wir jetzt nur menschlich. Ja, okay, sie lügen den Petrus an. Das ist vielleicht nicht so toll für den Petrus. Aber wer die Gemeinschaft mit Menschen verachtet, der verachtet letztlich Gott. Du hast nicht die Menschen, sondern Gott belogen. Wenn wir die Gemeinschaft hier in der Gemeinde verachten, verachten wir letztlich Gott. Als Christen sind wir ein Teil vom Leib Christi. Wir sind ein Teil von dem weltweiten Körper, der zu Jesus gehört. Und wenn wir den Körper verachten, dann verachten wir letztlich Jesus selber. Weil die Gemeinde ist Jesus auf dieser Welt. Und darum ist die Gemeinschaft so wichtig. Gewisse Leute haben das Gefühl, Christ sein und zu einer Gemeinde gehören, sind wie zwei Entscheidungen. Ja, ich entscheide mich einmal für Jesus und dann entscheide ich mich, ob ich noch zu einer Gemeinde gehören möchte. Und ich muss sagen, das betrifft mich zutiefst. Weil das eine Entscheidung ist. Du entscheidest dich einmal für Jesus. Und dann entscheidest du ja für seine Gemeinde. Weil die Gemeinde zu Jesus gehört. Du bist ein Teil von seinem Körper. Du kannst nicht einfach dich selber amputieren. Mach das nicht. Und es ist mir dann egal, ob der Teil, wo du dich dazuzählst, Krishona, FEG, ETG oder was auch immer heisst. Ja, das darfst du aussuchen. Aber als Christen sind wir ein Teil von der Gemeinschaft. Und ich glaube, der Text ist auch eine Warnung, was passiert, wenn man die Gemeinschaft verachtet. Ich glaube, der Hananias und Sapphira, ich glaube, die haben das nicht mit anderen Leuten besprochen. Ich glaube, die sind wie das Zweite unterwegs gewesen. Ja, wir sind ja ein Ehepaar und wir sind ja beide gläubig. Und die haben das wie das Zweite geplant und haben beide irgendwie sich gegenseitig so aufgeschaukelt. Ja, wir könnten ja. Und dann sagt der andere, ja, ist vielleicht, ja, es ist sicher nicht so schlimm. Und sind sie wie zu dieser blöden Idee gekommen? Ich glaube, und ich behaupte mal, wenn die das irgendjemand anderem aus der Gemeinde erzählt hätten, dann hat die Person sofort gesagt, hört doch auf, das ist doch eine dumme Idee. Es zwingt euch ja niemand, das zu verkaufen. Aber lügt doch nicht den Apostel an. Das ist eine dumme Idee. Aber sie haben sich aus dieser Gemeinschaft zurückgezogen. Und sind darum so geendet. Ich glaube, das ist eine Warnung. Echte Gemeinschaft kann uns bewahren. Es gibt so Situationen, wo wir auch Mühe haben in der Gemeinde. Vielleicht geht es ein paar von uns heute so. Wir sagen, ich habe Mühe mit Leuten aus der Gemeinde oder ich habe Mühe mit Sachen, die in dieser Gemeinde passieren. Und ich sage jetzt, was die Gefahr dabei ist. Der Teufel will, dass du den Schritt in die falsche Richtung gehst. Der Satan hat das beim Hananias und bei der Sapphira geschafft. Vielleicht haben sie das dumm gefunden mit dem Geld und so und haben sich dann dafür entschieden, sich aus der Gemeinschaft zurückzuziehen. Wenn wir Mühe haben mit der Gemeinde, kommt sofort der Teufel und möchte uns motivieren, uns zurückzuziehen. Er möchte dir Glauben machen, der Teufel, dass es Sinn macht, weniger oft in die Gemeinde zu gehen. Er möchte dir Glauben machen, dass du da sowieso noch verurteilt wirst, dass es schlecht ist, dass du dich nicht wohlfühlst. Ich weiss, es kostet Kraft, in dieser Gemeinschaft zu bleiben. Aber mach diesen Fehler nicht, wie der Hananias und Sapphira. Hört nicht auf die Stimme, die euch sagt, es ist doch einfacher ohne die Gemeinde. Ihr braucht die Gemeinschaft. Es liegt eine unglaubliche Kraft in dieser Verbindung zu anderen Gläubigen und in dieser Verbindung letztlich zu Jesus. Entscheide dich heute, in der Gemeinschaft zu bleiben. Der andere Weg ist der Weg vom Hananias und von der Sapphira. Aber die Gemeinschaft kann uns bewahren. Können wir uns ermutigen? Können wir uns auch gegenseitig ermahnen? Die Gemeinschaft ist etwas vom Wertvollsten, was Gott uns gibt. Und ich hoffe, dass wir das auch erkennen. Dass wir den Wert von dieser Gemeinschaft erkennen. Und dass wir sagen, okay, ich habe vielleicht Mühe. Ich habe vielleicht meine Fragezeichen. Und vielleicht, ja, vielleicht schießt es mich auch mal an. Aber ich sehe nicht Problem, ich sehe nicht die einzelnen Fehler, sondern ich sehe, wenn ich auf die Gemeinde schaue, ich sehe letztlich den Leib von Jesus Christus. Ich sehe den Leib von dem, der für mich am Kreuz gestorben ist und darum möchte ich mich investieren. Weil ich ihn liebe, liebe ich die Gemeinde und bleibe dabei. Ich möchte zum Schluss gerne beten. Hey Jesus Christus, ich danke dir für den Text, der uns zeigt, wie schön Gemeinschaft kann sein. Und ich danke dir für den Text, der uns zeigt, wie schwierig es auch sein kann. Und ich möchte dich jetzt einfach ganz konkret bitten für uns heute Abend. Du siehst, wo wir die Gemeinschaft einfach lieben, wo es schön ist. Und da danken wir dafür. Und du siehst aber auch, wo es uns schwierig fällt. Wo wir vielleicht in Gefahr sind, dass wir irgendwie die Verbindlichkeit abschrauben und sagen, hey, schau, ich kann einfach nicht mehr so oft dabei sein. Oder weißt, der Job ist mir wichtiger oder das Training ist mir wichtiger. Du siehst die Punkte in unserem Leben, wo vielleicht auch der Teufel bei uns ins Ohr flüstert. Und da möchte ich dich bitten, hilf uns zurückzukommen zum Kreuz. Hilf uns, wenn wir die Gemeinde anschauen, dich zu sehen, was du für uns gemacht hast. Und dass wir eine Freude daran bekommen. Und ich möchte dich heute bitten, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Erfülle uns mit dem Geist, der uns verbindet, der uns Freude und Frieden und Gnade und so viel mehr schenkt. Wir danken dir so viel mal für die Gemeinschaft. Wir haben es nicht verdient, hier Teil davon zu sein. Wir danken dir, hast du uns zu deinen Kindern gemacht und dürfen wir wissen, die Gemeinschaft hier ist etwas Schönes, aber die Gemeinschaft im Himmel wird noch viel schöner sein. Amen.